Werbung.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code FITNESS.
Work moves fast. Every email, report, and proposal counts. That's where Grammarly comes in. It's your one place to think, write, and finish. Grammarly's AI agents help you find natural phrasing, fine-tune tone, and confidently write wherever you work. It's the premier writing tool that 93% of users trust to get more work done. In a world of generic AI, don't sound like everyone else. With Grammarly, you never will. Download Grammarly for free at grammarly.com.
Werbung Ende.
Klara.
Christian.
Die schwarz-rote Bundesregierung ist seit 3 Monaten im Amt. Katharina Reiche ist seit 3 Monaten Wirtschafts- und Energieministerin. Wie lautet dein Zwischenfazit?
Wenn dieser Podcast veröffentlicht ist, sind es, glaube ich, genau 100 Tage.
Ja, 100.
Insofern auch spannend.
Und die berühmte, willkürlich festgelegte Hürde.
Ja, stimmt. Aber ich war gerade erst dabei, wie Frau Reich auf ihrer Sommerreise die LEAG besucht hat in der Lausitz. Und dort hat sie natürlich verständlicherweise den Mitarbeitenden so gesagt, das wird schon mit eurem Standort und hier soll es auch Gas geben und es gibt eine Zukunft, da schauen wir drauf. Aber sie sagt auch immer gleich dazu, Klimaschutz wurde viel zu lange, viel zu sehr priorisiert. Wir drehen das Ganze jetzt um. Versorgungssicherheit und Preisstabilität werden jetzt in den Vordergrund gerückt. Klimaschutz dann eben nur noch an zweiter Stelle. Und sie sieht diese ganze Gemengelage, die Lösung dafür sieht sie vor allem in Gas.
Ja, aktuell läuft das berühmte Energiewende-Monitoring. Ich glaube, der Realitätscheck, von dem sie gerne spricht. Was erwartest du? Mehr Gaskraftwerke wahrscheinlich?
Ja, das hat sie auch nochmal angesprochen und nochmal ganz genau gesagt, dass das jetzt eben entscheidend ist, dass man sich da die Kosten der Energiewende nochmal anschaut. Und immer wieder kommen sie eben darauf zurück, dass es jetzt nötig ist, diese 20 Gigawatt, die ja die Koalition da vorhat, an Gaskraftwerken auszubauen. Und ja, insgesamt wollen die da irgendwie mehr Effizienz, weniger Kosten, sichere Versorgungslage.
Ich finde, da ist so in den vergangenen Wochen so eine deutliche Spaltung erkennbar bei denjenigen, die zum Beispiel für den Netzausbau verantwortlich sind. Die sind zuversichtlich, die sind glücklich mit dem, was sie sagt, weil die tatsächlich auch sagen, man kann auch zu viel erneuerbare Energien bauen, man müsste sich auch mal um den Netzausbau kümmern, man müsste vielleicht mal Speichertechnologien, man muss sich mal mit negativen Strompreisen und solchen Geschichten beschäftigen. Und dann gibt es eben die andere Seite, das ist so ein bisschen so, ich glaube, die New Economy, die erneuerbare Energienbranche, der schlottert tatsächlich so ein bisschen die Knie. Ich habe jetzt auch eine Warnung schon gehört von einem erneuerbare Energienentwickler vor einer neuen Altmaier-Delle, also dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien wieder abwürgen.
So wie das bei dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier passiert ist.
Genau, bei dem sie ja Staatssekretärin war, teilweise im Umweltministerium, meine ich damals.
Ja, und Grundlage dieser Spaltung ist ja auch so ein bisschen die Frage, was glauben wir eigentlich, wie viel Strom wir in Zukunft benötigen? Und da ist jetzt so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass Katharina Reiche mit ihrem Monitoring und eben dieser Berechnung, wie viel Strom wir 2030 überhaupt insgesamt brauchen, das so ein bisschen kleinrechnet, damit man eben den Zubau von Erneuerbaren begrenzt und sagt, das brauchen wir gar nicht so sehr. Aber das ist ein Verdacht, den da eben vor allem Umweltorganisationen äußern.
Genau, jetzt ist, glaube ich, unsere beiden Positionen werden jetzt nicht allzu überraschend sein bei diesem Thema. Dieser Realitätscheck, der soll Ende des Monats fertig sein. Und deswegen sind wir jetzt schon neugierig, wie Bernd Weber die Situation bewertet. Er ist nämlich nicht nur Gründer und Geschäftsführer von Epico Klima Innovation. Das ist eine Denkfabrik mit Sitz in Berlin und Brüssel. Vorher war er aber auch Bereichsleiter für Industrie, Energie und Umwelt beim Wirtschaftsrat der CDU. Er sollte Katharina Reiche also politisch so ein bisschen näher stehen als wir beide, habe ich das Gefühl. Mal schauen, ob das so ist oder ob auch er irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen hat bei dem, was sie sagt, bei dem, was sie tut. Wir sagen aber auf jeden Fall herzlich willkommen bei uns im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Bernd Weber.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Und bevor es losgeht, einmal noch der Hinweis, dass unsere Positionen, glaube ich, gar nicht so klar sind, wie man manchmal denkt. Vor allem aber gibt es den Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Christian oder mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Bernd Weber, Clara hat es erwähnt, wir steuern auf diese berühmte 100-Tage-Linie zu. Wie bewerten Sie denn die Arbeit von Katharina Reiche bisher?
Also grundsätzlich sind 100 Tage eine relativ geringe Zeit. Die Legislaturperiode geht natürlich noch deutlich länger. Ich finde, es ist zu früh für ein Zwischenfazit. Man kann allerdings sehen, dass einiges angestoßen wurde in den 100 Tagen. Da muss natürlich noch entsprechend dann geliefert werden. Und wie Sie es auch schon gesagt haben, der Fokus verschiebt sich stärker auf die Fragen der Kosteneffizienz, auf die Frage der Versorgungssicherheit und auf die Balance insgesamt von diesen beiden Aspekten mit Klimaschutz. Und das ist ja das klassische energiepolitische Dreieck, über das wir hier sprechen. Und zumindest von den Äußerungen, von der Rhetorik merkt man schon, dass da eine neue Balance ein Stück weit angestrebt wird. Wir haben andere Ankündigungen gehört. Natürlich gibt es auch einen entsprechenden Koalitionsvertrag, der sich einiges vorgenommen hat, insbesondere beim Thema Strompreise, was ja ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist.
Und nicht geliefert hat bisher. So richtig zumindest nicht.
Genau, also ich glaube, es wäre nicht fair zu sagen, innerhalb von 100 Tagen kann man die Strompreise deutlich reduzieren. Das ist nicht ganz einfach. Aber es stimmt, dass gerade beim Aspekt der Stromsteuer, der ganz explizit im Koalitionsvertrag aufgerufen wurde, dass die eben auf ein europäisches Mindestmaß, also wirklich sehr gering dann, reduziert werden soll, dass das erstmal nach hinten gestellt wurde aufgrund der Haushaltslage. Und das ist nicht gut.
Gleichzeitig, wir haben heute den 6. August, wurde heute im Bundeskabinett, ich glaube vor einer guten Stunde, vor anderthalb Stunden, die Befreiung von der Gasspeicherumlage beschlossen. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen auch noch gelesen, dass jetzt für den Bau der Gaskraftwerke, ich glaube, das war eine parlamentarische Anfrage von Michael Kähner von den Grünen, ist jetzt eine neue Stromabgabe geplant, womöglich, um die neuen Gaskraftwerke zu finanzieren. Also im Zweifelsfall hat man überhaupt keine Entlastung bei den Strompreisen, sondern eine Erhöhung. Ich weiß nicht, wo die Reise da hingeht. Können Sie nachvollziehen, dass Menschen wie Clara und ich so Bauchschmerzen haben, wenn man die Arbeit von Katharina Reiche bisher beobachtet?
Also Sie hatten vorher die Umlage durch die Kraftwerke, die im Gasbereich zugebaut werden sollen, angesprochen. Da reden wir schon über Mehrkosten, das ist richtig. Das ist jetzt so ein bisschen auch durchgesickert. Die sind aber schon geringer als das, was der Koalitionsvertrag sich vorgenommen hat hinsichtlich der Reduktion der Strompreise. Und auch im Bereich Netzentgelte soll das Ganze ja um 5 Cent eigentlich pro Kilowattstunde zurückgefahren werden. Das muss alles geliefert werden und dann muss man sich das Gesamtbild ansehen. Insgesamt sehe ich die Situation so, dass dieses Monitoring ein extrem wichtiger Meilenstein ist, weil die grundsätzliche Idee hinter dem Monitoring, die Intention ist richtig, nämlich zu sagen, okay, wir sehen uns nochmal die Gesamtlage an und wir überlegen uns, wie können wir stärker auch auf Kosteneffizienz bei der Energiewende fokussieren, wie können wir Strukturreformen machen und nicht nur quasi den Weg, den wir bisher eingeschlagen haben, einfach weitergehen, weil der tatsächlich relativ teuer ist. Also die Zielsetzung im Prinzip ist richtig. Hinzu kommt, dass wir in der Tat eine geringere Entwicklung der Stromnachfrage haben, als wir das ursprünglich angenommen haben. Die ist in den letzten Jahren eigentlich gesunken um 11%. Das hatte aber auch einmal Effekte, ne? Also mit Corona beispielsweise, der Energiekrise. Genau. Und es ist legitim, sich jetzt anzugucken, wo liegen eigentlich jetzt die Spielräume durch so eine gesunkene Nachfrage? Gleichzeitig darf es auf keinen Fall zu Kurzschlüssen führen oder Fehlinterpretationen, weil es natürlich nicht so ist, dass die Nachfrage mittel- und langfristig sinken würde, sondern die Nachfrage steigt. Und selbst wenn sie auf einem geringeren Niveau steigen würde, gibt es immer noch extrem viel zu tun, auch im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Also sprich, geringere Nachfrage darf nicht bedeuten, weniger Energiewende. Das wäre ein Trugschluss. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir müssen beschleunigen, insbesondere auch bei der Frage der Strukturreform, um die Energiewende effizienter zu machen, zukunftssicherer zu machen, aber auf keinen Fall abzuwürgen oder auszubremsen.
Das heißt, nur um das einmal festzuhalten, Sie würden sagen, es ist auf jeden Fall so, dass wir auch 2030 eine deutlich höhere Stromnachfrage haben werden als heute. Das muss man einmal festhalten. Und Sie sagen, es kann höchstens sein, dass es vielleicht nicht ganz so hoch ist, wie zunächst mal angenommen. Aber da müsste man ja sowieso einen Puffer einrechnen. Oder halten Sie es jetzt für legitim, das nochmal neu anzupassen? Hilft uns das irgendwie?
Also es ist legitim, sich anzugucken, wie entwickelt sich die Stromnachfrage. Das ist grundsätzlich legitim, aber Sie haben vollkommen recht, die Stromnachfrage wird steigen. Das ist auch logisch, dass sie steigt. Wir werden zunehmend elektrifizieren, nicht nur im Energiebereich natürlich, sondern auch im Bereich der Industrie, auch im Bereich der Gebäude, auch im Bereich des Verkehrs. Das sind ja die Sektoren, die bisher zu den CO2-Reduktionen eher weniger beigetragen haben und wo noch eine riesige Mammutaufgabe vor uns liegt, und die wird wesentlich durch Elektrifizierung gelöst werden müssen. Das heißt, wir werden da einen massiven Anstieg haben in der Stromnachfrage. Dazu kommen so gesamtwirtschaftliche Fragestellungen, wie entwickelt sich das Bruttoinlandsprodukt, aber auch wie entwickelt sich die Nachfrage von Rechenzentren etc. Also es sind tatsächlich verschiedene Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach vorherzusagen, wie der Stromverbrauch 2030 eigentlich aussieht. Und wenn man die verschiedenen Studien, die ja auch jetzt schon entstanden sind, nebeneinander legt, dann findet man da eine große Varianz zwischen 620 und 760 Terawattstunden.
Dann fragt man sich natürlich, was genau eigentlich bei diesem Realitätscheck herauskommen soll. Wenn man gar nicht einschätzen kann, wie groß unser Stromverbrauch in 5 Jahren ist, dann kann man ja heute auch nicht sagen, wir brauchen jetzt mehr oder weniger erneuerbare Energien, Netze, Speicher.
Was schon da rauskommen kann, ist sich zu überlegen, bei den verschiedenen Szenarien, die jetzt möglich sind, auch bei der Spannbreite, über die wir gerade gesprochen haben, die zugegebenermaßen groß ist und ja mit im Laufe der Zeit noch größer werden wird. Also die Unsicherheit mit Blick auf die Zukunft wird ja in der Zukunft noch größer. Sich die Frage zu stellen, was sind eigentlich Maßnahmen, die man auf jeden Fall umsetzen kann, und wie können wir einen Ansatz entwickeln, wo wir jetzt schon das Richtige tun können und gleichzeitig noch die Möglichkeit haben, in Zukunft dann darauf Einfluss zu nehmen und weiter zu steuern. Also ein Stück weit bedeutet es auch, Reformen jetzt umzusetzen, die no regret sind, und dann periodisch weiter zu gucken. Also ich gehe nicht davon aus, dass das das letzte Monitoring ist, das wir zur Energiewende anstoßen werden.
Werbung.
Work moves fast. From emails and reports to proposals and updates, you're expected to think clearly, write confidently, and get it right the first time. And every message counts. That's where Grammarly comes in. It gives you everything you need to think, write, and finish in one place. Or anywhere you type and text. You'll never have to switch tools or tabs. Grammarly's AI agents are built for how you work and where you work, so you can find the right words, adjust your tone, and predict how your message might land before you hit send. Your ideas will get a boost, while still sounding natural, credible, and just the way you want. For nearly 17 years, Grammarly has been the standard for responsible AI. It's the premier writing tool that 93% of users trust to get more work done. In a world of generic AI, don't sound like everyone else. With Grammarly, you never will. Download Grammarly for free at Grammarly.com. That's Grammarly.com.
Das heißt aber, dass Sie diesen Verdacht, ich habe es im Intro vorhin einmal angesprochen, dass zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe sagt, dass Katharina Reiche und das neue Wirtschaftsministerium das jetzt absichtlich kleinrechnen, den Bedarf an Strom, um eben auch die Ausbauziele für die erneuerbaren Energien zu drücken oder kleiner zu halten. Was halten Sie von diesem Verdacht, den Sie jetzt prüfen wollen?
Ich bin vor allem erstmal gespannt, wie das dann genau gerechnet werden wird. Ich möchte gar nicht so viel zum Verdacht sagen. Ich möchte eher zu der Frage was sagen. Also macht es Sinn, die erneuerbaren Energien jetzt deutlich langsamer auszubauen oder weniger auszubauen? Und da ist die Antwort ganz klar, nein. Wir brauchen einen erneuerbaren Ausbau. Erneuerbare sind eigentlich, wenn man so möchte, unsere Strompreisbremse gewissermaßen, weil sie dazu führen, dass die Strompreise, also die Großhandelspreise insbesondere, die marktlichen Preise für Strom zurückgehen werden, weil das Angebot steigt und weil auch Erneuerbare günstige Energien per se sind. Und deswegen ist es absolut richtig, die Erneuerbaren auszubauen, weil wir ein Interesse haben, die Strompreise runterzubringen. Übrigens gerade für die Industrie. Und die ist ja auch oft von den Netzkosten beispielsweise, den sogenannten Systemkosten, dann oft befreit, so dass gerade wenn man darüber nachdenkt, was sind eigentlich wettbewerbsfähige Industriestrompreise, für die Unternehmen, die besonders viel Energie brauchen, besonders viel Strom brauchen, macht es total Sinn, die Erneuerbaren weiter auszubauen, stärker auszubauen. Der zweite Punkt ist, ich habe schon drüber gesprochen, wir können nicht nur über den Energiesektor alleine nachdenken, sondern wir müssen ja auch noch die anderen Sektoren elektrifizieren. Und wenn wir natürlich zu wenig erneuerbare Energie haben, wie wollen wir dann den Gebäudesektor elektrifizieren, wie wollen wir dann den Verkehrssektor elektrifizieren und auch die Unternehmen müssen, wollen sich transformieren und brauchen dafür natürlich eine entsprechende Menge zu entsprechenden Preisen an Strom.
Im Grunde ist es also nicht egal, das Energiemonitoring oder der Realitätscheck ist natürlich total wichtig, um zu gucken, wie Sie eben schon gesagt haben, Genehmigungsverfahren, an welchen Stellen haben wir noch so hohe Kosten für diese Energiewende, Netzausbau, wie können wir den effizienter gestalten, da könnte es auch darum gehen, machen wir die Kabel vielleicht doch überirdisch, auch das ist ja etwas, was diese Koalition prüfen möchte, ob das wirklich sein muss, die alle unter der Erde zu verbuddeln, weil das so viel teurer ist, aber Ihrer Meinung nach, egal was da rauskommt bei diesem Monitoring, unterm Strich wird da stehen, wir müssen die Ausbauziele, die es im Moment schon gibt, mal mindestens erreichen für die erneuerbaren Energien und müssen drumherum gucken, wie wir die Kosten effizienter verteilen.
Es gibt für mich aktuell keine akute Handlungsnotwendigkeit bei der Anpassung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, um es mal so auszudrücken.
Sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja, weil einfach selbst wenn wir die Ziele etwas runterschrauben würden, müssten wir trotzdem jetzt enorm viel zubauen. Also um die Ziele 2030 zu erreichen.
Die könnte man ja auch nach unten korrigieren.
Könnte man nach unten korrigieren, aber wir sind jetzt gerade, wo wir sprechen, im vergangenen Jahr relativ schnell gewesen beim Ausbau erneuerbarer Energien. Das war auch schon mal schlechter. Sie haben Altmaier beispielsweise angesprochen. Und trotzdem, das, was wir vor uns haben in den nächsten 5 Jahren, ist eine Verdoppelung im Bereich Solarenergie, im Bereich Wind an Land und eine Verdreifachung im Bereich Wind auf See. Das heißt, ja, wir können über Ziele reden, das ist legitim, aber gleichzeitig ist es no regret, die Erneuerbaren schnell auszubauen mit der Geschwindigkeit, die wir gerade haben. Also über Ausbremsen sollten wir schon mal gar nicht reden, weil sonst erreichen wir nicht mal annähernd die Ziele.
Aber indirekt wird ja schon über ein Ausbremsen gesprochen. Also dieses Monitoring, das Ergebnis, das wird erst am Monatsende vorgestellt. Aber Katharina Reiche spricht ja offen darüber, wir brauchen mehr Synchronisation. Und ich glaube, alle, die sich damit beschäftigen, mit der Energiewende, denen ist bewusst, es ist sehr viel einfacher, ein Windrad aufzustellen oder auch eine Solaranlage, ein Balkonkraftwerk zu installieren, als ein großes Übertragungsnetz zu bauen. Das heißt, wenn wir das synchronisieren wollen, müssen wir Tempo rausnehmen bei dem Ausbau der Erneuerbaren und dann den Netzausbau erstmal aufholen lassen.
Also dazu gibt es mehrere Dimensionen, die ich gerne versuchen würde, ein bisschen abzuschichten. Die eine Frage ist ja die, die Sie gestellt haben, der Kosten. Und es gibt verschiedene Formen von Kosten, über die wir sprechen können. Wir können darüber sprechen, wie hoch sind die Förderkosten von erneuerbaren Energien. Ja, da kann man was machen, da kann man effizientere Förderung finden, da kann man auch mehr Marktwirtschaft zulassen. Da gibt es Möglichkeiten, die Kosten für den Staat in dem Zusammenhang nach unten zu drücken. Es gibt Kosten, die ergeben sich durch den Markt selbst, Angebot und Nachfrage. Das sind die sogenannten Großhandelspreise. Je mehr Erneuerbare wir haben, desto besser für die eigentlich. Und es gibt Kosten, die entstehen durch das System, insbesondere das Netz. Und die Frage, die dem Monitoring ein Stück weit auch zugrunde liegt, ist, wo ist eigentlich das richtige Optimum zwischen auf der einen Seite den Strompreisen, den marktlichen Strompreisen, den Großhandelspreisen und auf der anderen Seite die Kosten, die wir benötigen, ja, um das Netz entsprechend fit zu machen, auszubauen, den Netzbetrieb sicherzustellen, die sogenannten Systemkosten. Und das ist eigentlich die Frage, die ich dahinter sehe. Der andere Aspekt ist, wir haben über das Angebot jetzt gesprochen, wir haben über die Nachfrage gesprochen und wie sich die Nachfrage eben nicht so entwickelt hat, wie wir es ursprünglich vorgesehen haben, in Klammern, ist eine Momentaufnahme, fest überzeugt, dass die deutlich anziehen wird, deswegen kein 180-Grad-Wechsel notwendig hier an der Stelle. Und das dritte Element, worüber wir viel stärker sprechen müssen, ist die Synchronisierung. Wie bringen wir eigentlich Angebot und Nachfrage zusammen? Und da haben wir noch bei Weitem nicht das Potenzial ausgeschöpft, das wir eigentlich haben. Das ist das Thema Flexibilität, also eine anpassende Verschiebung der Nachfrage in die Stunden, wo besonders günstiger Strom zur Verfügung steht, also besonders viel Strom zur Verfügung steht.
Smarte Systeme zum Beispiel zu Hause, smartes Laden des E-Autos.
Genau. Durch smartes Laden des E-Autos, aber auch im Industriebetrieb gibt es hier Möglichkeiten, entsprechend die Produktionsprozesse anzupassen. Das große Thema der Speicher, die uns helfen können, den Strom ja dann im Endeffekt zu nutzen, wenn die Sonne auch nicht mehr scheint und wenn der Wind auch nicht mehr weht, zum Beispiel am Abend, wenn man sich vor dem Fernseher setzt. Und nur das geht mir in der Diskussion ehrlich gesagt viel zu sehr unter, schon seit Jahren und auch im Hinblick auf dieses Monitoring, um da mal eine Zahl zu nennen, um das ein bisschen haptischer zu machen und greifbarer. Wir sprechen von einer Leistung, nur haushaltsnahe Flexibilitäten. Also denken Sie an Ihr E-Auto, an Ihre Wallbox, an Ihre Wärmepumpe und so weiter.
Ich habe leider keins davon.
Aber. Ja, das ist in der Großstadt nicht immer so einfach. Ich weiß nicht, ob Sie in Berlin leben, ja. Aber gerade wenn Sie im ländlichen Raum leben, sehen wir, dass das zunehmend die Investitionen sind, die getätigt werden, auch weil sie sich zunehmend auch rechnen. Aber die Zahl, die ich da nennen möchte, sind 200 Gigawatt. Das ist das Zehnfache an Leistung von den Gaskraftwerken, über die wir sprechen. Und der steuerbare Kraftwerkspark, den wir haben, liegt aktuell so circa bei 90 Gigawatt.
Also das sind praktisch die Reservekraftwerke, die wir so für Dunkelflauten haben.
Das sind Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke, so zwei Drittel, genau.
Ich finde, also das, was Sie gerade beschreiben, dass diese anderen Teile der Energiewende in der Diskussion lange Zeit vernachlässigt wurden und auch nach wie vor vielleicht nicht ganz so intensiv betrachtet werden. Wir reden hier ja ganz oft insbesondere auch über Netzausbau und die Engpässe, die es dort gibt und Speicher und so weiter. Aber trotzdem braucht es ja, egal in welchem Bereich, immer so ein Zugpferd. Und das war jetzt eben lange Zeit, hat die Politik gesagt, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen. Wir fangen an diesem Ende an. Irgendwo muss man ja auch beginnen sozusagen, sonst hat man das ständige Henne-Ei-Problem. Ne? Und jetzt ist das einigermaßen politisch auf den Weg gebracht und jetzt weiß man, okay, wir müssen jetzt den Netzausbau synchronisieren oder anpassen oder hinterherziehen, so wie Sie es gerade sagen. Ärgern Sie dann aber nicht solche Sätze wie von Katharina Reiche, die eben sagt, die Ausbauziele der Erneuerbaren seien völlig überzogen, weil das ist ja wirklich etwas, was dann dieses Zugpferd ausbremst, weil es gibt ja mehrere Möglichkeiten zu sagen, man synchronisiert. Entweder man macht das eine langsamer oder man macht das andere schneller und im Moment klingt es eben eher nach dem, gut, dann machen wir halt das eine ein bisschen langsamer, damit wir wieder im Gleichschritt gehen.
Also ich würde sagen, die erneuerbaren Ziele sind unvollständig. Es ist richtig, erneuerbaren Ziele zu haben und für mich kommt es ehrlich gesagt nicht wirklich darauf an, ob wir nach der Kommastelle ein bisschen hoch oder ein bisschen runterrechnen.
Aber völlig überzogen ist ja schon
ist ein starkes Statement und dem würde ich so in der Form auch nicht zustimmen. Ich würde aber sagen, vor allem sind sie inkomplett, weil nur, und da hat sie einen Punkt, nur die erneuerbaren Energien auszubauen, das schafft uns noch kein effizientes Energiesystem, sondern dafür müssen wir auch andere Hardware installieren, ein Stück weit. Ne? Also sei es steuerbare Kraftwerke, sei es auch Speicher. Das ist auch ganz wichtig, ganz entscheidend. Der natürliche Partner gewissermaßen der erneuerbaren Energien gemeinsam mit anderen Formen der Flexibilität. Und der andere Punkt ist, die Software muss grundsätzlich abgedatet werden. Also wir brauchen ein anderes Betriebssystem, wenn Sie so möchten. Gerade Flexibilität, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses riesige Potenzial, das wird ja kaum genutzt. Und da brauchen wir anderen regulatorischen Rahmen. Wir brauchen natürlich auch sowas wie Smart Meter, aber wir brauchen auch eine Reform der Netzentgelte. Wenn wir jetzt wir haben vorher über die Strompreise gesprochen. Ein wesentliches Element im Koalitionsvertrag war ja zu sagen, okay, wir senken die Netzentgelte um bis zu 5 Cent. Gute Sache, aber ja eigentlich eher etwas
produktiv.
Sagen wir mal so, es adressiert ein Symptom, es adressiert noch nicht das Problem an sich. Das Problem an sich ist ja, dass die Netze zum Teil überlastet sind, dass wir die Netze anders steuern müssen und dass wir auch entsprechend die Einspeisung und die Nachfrage aus den Netzen so anreizen müssen, dass sie zu der Physik passt. Und so ein System haben wir aktuell nicht. Deswegen, was es eigentlich braucht, ist eine Netzentgeltreform. Man kann das machen mit der Absenkung. Ich verstehe das, dass da die Strompreise aktuell sehr hoch sind und das macht auch Sinn, in einer Welt, wo wir klimaneutral werden, grundsätzlich Strom günstiger zu machen. da besteht ein Interesse dran. Es geht ja auch darum, wie kann sich eine Investition wie eine Wärmepumpe oder ein E-Auto auch rechnen. Das ist schon im Prinzip der richtige Ansatz, aber das Problem ist viel größer als das. Und Physik und Markt müssen an der Stelle stärker zusammengeführt werden.
Aber nur um das einmal abzuschließen. Das heißt, Sie würden aber jetzt nicht sagen, deswegen sollten wir langsamer Erneuerbare ausbauen, sondern wir müssen vor allem schneller die anderen Sachen machen, um zu dieser Synchronisierung zu kommen.
Oder zumindest sinnvoller die anderen Sachen.
Ich würde sagen, es gibt bei den Erneuerbaren Einsparpotenzial, wenn wir umschichten ein Stück weit. Also ich würde nicht das in erster Linie anhand von absoluten Zahlen von erneuerbaren Ausbau festmachen. Ich würde gar nicht so sehr den Fokus auf diese Zieldebatte ehrlicherweise legen wollen, sondern ich würde den Fokus legen wollen auf die Effizienz beim erneuerbaren Ausbau selbst. Und natürlich die anderen Maßnahmen, Flexibilität und was müssen wir eigentlich tun, um Versorgungssicherheit mit steuerbaren Kraftwerken sicherzustellen. Das sind die richtigen Themen. Und bei den Erneuerbaren selber gibt es auch Effizienzpotenzial, klar. Also man kann sich die Frage stellen, ob wir nicht stärker von der Aufdach-PV zu Freiflächen-PV uns hinorientieren sollten, einfach weil zum Beispiel die Kosten für den Netzausbau, die Kapitalkosten geringer wären. Da gibt es schon Einsparpotenzial. Da kann man gut drüber reden. Wir haben auch darüber gesprochen, wie ist es eigentlich mit der Förderung von erneuerbaren Energien. Da steht ja jetzt auch eine Novelle an. Das ist auch richtig, darüber dann zu diskutieren, wie können wir da effizienter werden, wie können wir besser werden. Das sind eigentlich die Elemente, wo ich den Hebel bei den erneuerbaren Energien sehe und nicht so stark bei den Zielen und der Anpassung der Ziele.
Sie haben mir die Überleitung vorweggenommen. Sie mit EPICO und ich glaube, das war Aurora Energy Research, habe ich das richtig in Erinnerung? Sie haben ja so vorausgreifend für das Energiewende-Monitoring von Katharina Reiche selbst 5 Leitlinien herausgearbeitet für eine effiziente, kostengünstige Energieversorgung, die möglichst grün dennoch ist und sicher natürlich. Ich hoffe, das habe ich schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber auf jeden Fall, Energieversorgung muss natürlich auch sicher sein. Vielleicht kann man da irgendwie 2, 3 Punkte nochmal rausgreifen. Sie hatten jetzt kurz angerissen, dass es günstiger ist, PV auf Freiflächen zu bauen, statt auf dem Dach. Und die Netzentgeltreform, die gehört auch dazu? Zu den Leitlinien?
Die Netzentgeltreform gehört zu den Leitlinien, insbesondere in dem Zusammenhang, dass wir sagen, wir müssen Flexibilität, also sei es auf der Nachfrageseite beispielsweise oder bei Speichern, stärker boosten. Also um dieses Potenzial, von dem ich vorher gesprochen habe, zu heben. Und da brauchen wir zum Beispiel eine Netzentgeltereform, also Netzentgelte, die zeitvariabel sind, die den Zustand des Netzes besser abbilden, damit diese Flexibilität sich rechnen kann. Und das ist eine der Forderungen, die wir haben, oder eine der Leitlinien, die wir haben. Wir haben andere, wie zum Beispiel den erneuerbaren Ausbau noch effizienter zu gestalten. Das hatte ich angesprochen für das Beispiel der PV. Und der dritte Punkt, der auch wichtig ist, wo auch Kosteneinsparpotenzial liegt, das darf man ja auch nicht vergessen, wenn die Stromnachfrage sinkt, stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel Backup-Kapazität, also wie viele fossile Kraftwerke brauche ich dann eigentlich noch um die Versorgungssicherheit? Ganz wichtig, Sie haben es am Ende genannt, aber muss eigentlich weiter nach vorne.
Das war keine Absicht.
Alles gut, sicherzustellen. Und auch da gibt es Einsparpotenzial, ja.
Zu den Netzentgelten, können Sie das nochmal genauer erklären? Was?
Vielen Dank für die Frage.
Genau. Vom aktuellen Standpunkt zu dem, was Sie vorschlagen, können Sie den Unterschied nochmal erklären? Was ist der zentrale Hebel, den Sie dort sehen?
Ja, also das, was wichtig ist an der Stelle, ist, dass die Netzentgelte variabler werden. Was ich damit meine, ist, wir haben gerade schon drüber gesprochen, wir haben eine fluktuierende Erzeugung von erneuerbaren Energien. Wir haben eine fluktuierende Nachfrage, aber nicht so wirklich fluktuierend. Die müsste eigentlich sich noch mehr bewegen können. Und das führt zu Situationen, wo wir beispielsweise manchmal Negativpreise bekommen, zunehmend. Und die Frage ist ja, wie kann ich ein Signal senden, damit diese Situation verbessert wird? Also wie schaffe ich einen Anreiz, in das Netz entweder einzuspeisen oder eben gerade auch nicht einzuspeisen, weil das Netz schon verstopft ist sozusagen und nahe am Glühen ist. Und wie schaffe ich einen Anreiz, entsprechend abzunehmen oder dann eben nicht abzunehmen? Und die Netzentgelte können uns helfen bei der Nachfragedimension dieses Problems.
Aber wie genau wird es dann zeitlich aufgesplittet? Ist das dann tatsächlich stündlich andere Netzentgelte? Ist das wöchentlich, monatlich? Was muss man sich darunter vorstellen?
Also stündlich wäre der Echtzeit wäre sozusagen das Optimum. Da sind wir aber weit von entfernt.
Also wenn man im richtigen Moment einspeist oder nicht einspeist, muss man weniger Netzentgelte?
Es geht jetzt vor allem um die Nachfrageseite an der Stelle. Also die Abnahme.
Okay.
Insgesamt brauchen wir grundsätzlich so eine Form von regionalen Strompreissignal, um Physik und Markt zusammenzubringen, weil wir eben immer in einer immer erneuerbareren Welt und damit immer volatileren Welt sind. Und die Netzentgelte können uns helfen, indem sie Signal setzen, jetzt Strom abzunehmen oder eben nicht Strom abzunehmen. Andere Möglichkeiten wäre eine Aufteilung der Strompreiszonen. Das ist jetzt politisch erstmal weg
vom Tisch.
Haben
wir ja auch schon drüber gesprochen.
Genau. Ökonomisch eine interessante Lösung, politisch de facto eigentlich
nicht durchsetzbar.
Wir gehen nicht davon aus, dass es kommt. Und da sind die Netzentgelte sozusagen Plan B, wenn Sie so möchten, weil sie eben ein Signal senden, jetzt macht es Sinn, Strom abzunehmen. Also jetzt ist das Netzentgelt geringer.
Und das heißt ja sozusagen, nur um das zu übertragen, jetzt ist der Strom in meiner Nähe sozusagen verfügbar und günstig. Und deswegen lohnt es sich, ihn jetzt zu nutzen.
Das bedeutet, jetzt ist der Strom günstig, nutze ihn jetzt. Das wäre ein Signal, was gut ist, idealerweise in Echtzeit, aber es muss auch nicht in Echtzeit sein. Also wir können erstmal mit zwei Phasen alleine schon zu arbeiten, würde schon helfen, weil aktuell ist es eine Flatline und die Flatline, die setzt halt gar kein Signal. Und wir haben also gar keine Reaktion, die wir da anreizen können, sich netzdienlich zu verhalten.
Es ist einfach nur eine Umlage für das, was eben der Netzumbau kostet, auf die Kunden, was sie dafür zahlen.
Und es wird diese Umlage auch weiterhin geben, das ist auch ganz klar. Und es ist auch ein Problem, dass sie immer höher wird. Aber der Trick liegt ja darin, auch sie zu variabel zu gestalten und so insgesamt die Systemkosten runterzubringen. Und jeder, der sich daran beteiligt, für den ist das gut. Ja, aber auch alle anderen, die sich nicht daran beteiligen, für die ist das auch gut, weil die Kosten für den Netzbetrieb und tendenziell dann eben auch für vermeidbaren Netzausbau dann eben absinken. Und deswegen ist es eine schwierige Aufgabe. Netzentgeltsystematik ist ein kompliziertes, dickes Brett. Das merken wir jetzt auch gerade hier in der Diskussion und auch das zu vermitteln, ist nicht ganz einfach politisch, aber gleichzeitig extrem wichtig, dass wir auch den Teil des Betriebssystems anpassen.
Weil man auch nicht darauf verzichten kann. Irgendwie muss man ja den Netzausbau finanzieren.
Irgendwo muss der Netzausbau finanziert werden und das passiert in Deutschland über eine Umlage, ja.
Muss finanziert werden, auch politisch durchgesetzt werden. Da gab es ja auch in der Vergangenheit einfach große Verwerfungen zwischen Nord und Süd und ich glaube, das haben alle schon mal irgendwie gehört. Deswegen, weil Sie es auch eben angesprochen haben mit den Strompreiszonen und weil das jetzt bei dem Besuch bei der LEAG in der Lausitz auch ein Thema war und ich jetzt dran denken muss, dieser Südbonus, den Katharina Reiche plant für die Gaskraftwerke, die ja vor allen Dingen in den südlichen Bundesländern gebaut werden sollen, weil man sagt, da ist viel Industrie, da sind wenig Erneuerbare. Was halten Sie denn davon? Ist das das richtige Signal? Der wurde natürlich bei der LEAG, das nur zum Hintergrund, nicht so doll aufgenommen.
Ja, bei Markus Söder dafür vielleicht positiver,
super, ja.
Kann ich mir vorstellen. Schauen Sie, das ist für mich eine Maßnahme, da kann man jetzt nicht per se dagegen sein, aber es ist eigentlich eine Ad-hoc-Maßnahme, so wie wir andere Maßnahmen auch schon hatten. Wir hatten für Windkraft Referenzertragsmodell, dass wir gesagt haben, okay, bau doch die Windkraft bitte dorthin, dann ist das etwas lukrativer für dich. Das kann man alles machen und das sind Maßnahmen, mit denen behilft sich die Bundesregierung seit einigen Jahren. Aber am Ende des Tages brauchen wir ein lokales Strompreissignal. Anders formuliert, es kann uns bei den Engpässen, die wir haben, da sind wir auch in Deutschland nicht allein. Es geht ganz vielen europäischen Ländern so, dass die Erneuerbaren schneller sind als der Netzausbau und dadurch entstehen Engpässe. Und wir brauchen einfach ein lokales Strompreissignal, was diesen Zustand im Netz besser abbildet. Und wenn wir den nicht haben, dann müssen wir überall alle möglichen Rädchen können wir dann drehen mit Südbonus, dass wir die Windkraft vielleicht ein bisschen an einigen Orten bezuschussen. Aber am Ende muss die Physik einfach stärker im Markt abgebildet werden. Und sozusagen der große Wurf wäre die Strompreiszonenteilung gewesen. Die wird jetzt nicht kommen, meiner Meinung nach. Also lass mich gerne überraschen, aber ich glaube es nicht. Und da muss man sich eben überlegen, was sind andere Maßnahmen, die wirklich systemischer auf dieses Thema zugehen. Also ich habe nichts gegen den Südbonus per se, aber ich würde mir wünschen, dass man da gesamtsystematischer sozusagen an das Thema rangeht.
Das heißt, das gleicht jetzt erstmal so ein bisschen ad hoc das aus, was eben die Tatsache im Moment ist, dass man da im Süden vor allen Dingen jetzt gerade einen Engpass hat.
Ja, das hilft mit dem Engpass. Mhm. Aber
obwohl die Gaskraftwerke ja noch eine ganze Weile dauern werden, bis sie irgendwie ans Netz gehen.
Das ist richtig. Da werden wir sicherlich auch gleich nochmal genauer drüber sprechen, kann ich mir vorstellen. Aber der Punkt ist, es geht ja nicht nur um die Gaskraftwerke an der Stelle. Also wir wollen Wasserstoff hochlaufen lassen in Deutschland. Und wir brauchen doch ein Signal, wo muss der Elektrolyseur eigentlich stehen? Mhm. Es kann uns ja nicht egal sein, ob er vor oder nach dem Engpass steht. Verstehen Sie? Also wenn wir nichts daran ändern, dann haben wir auch in Zukunft nicht die richtigen Signale. Und das Problem wird sich noch verschlimmern im Zweifelsfall und nicht verbessern. Also wir brauchen diese lokalen Strompreissignale in einer Form. Und da würde ich mir wünschen, dass das Monitoring zu dem Schluss kommt, wie eigentlich alle Ökonomen auch, dass das notwendig ist und die Bundesregierung den Mut hat, sich stärker auf dieses Ziel, stärker auf dieses Ziel einzugehen und da einen grundsätzlicheren Vorstoß zu machen, um das zu beheben, weil wir werden es brauchen. Also wir können es, selbst wenn wir die Strompreiszonenaufteilung nicht kommt, ist das Thema nicht aufgehoben, es ist nur
aufgeschoben.
Man hat
sich einfach nicht darum gekümmert.
Politisch vom Tisch geschoben, mehr nicht. Mhm.
Und jetzt wollen Sie gerne noch darüber sprechen, wann die Gaskraftwerke eigentlich fertig werden.
Ich dachte, Sie wollen darüber sprechen.
Das wird noch ein bisschen dauern.
Ich freue mich natürlich über eine Einschätzung von Ihnen.
Sie hatten vor dem Besuch von Katharina Reiche bei der LEAG angesprochen. Und da hatte sie ja was im Rucksack mit dabei. Sie hatte gesagt, wir haben einen Durchbruch erzielt bei der Kraftwerkstrategie. Und ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, aber sinngemäß, signifikant über 10 Gigawatt, die wir jetzt schnell zubauen können.
Das liegt daran, dass es ja mit der EU da auch immer verhandelt werden muss. Und das ist das, was Robert Habeck in seiner Amtszeit nicht gelungen ist, da einen Durchbruch zu erzielen.
Ja, und das liegt ehrlich gesagt auch, dass wir da dieser Durchbruch so lange auf sich warten lässt, falls er denn jetzt erreicht ist, liegt auch an der deutschen Herangehensweise an dieses Thema. Auch hier ist es ja so, wir sind nicht das einzige Land, das diese Fragestellung hat, dass wir eine Form von steuerbaren Kraftwerken brauchen. Das haben andere Länder um uns herum schon lange realisiert und dann auch umgesetzt. Frankreich, Belgien zum Beispiel, UK, andere auch. Wir haben nur einen besonders komplizierten Weg gewählt. Wir haben irgendwann gesagt,
das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, das ist genau. Und auch das ist ja sinnvoll, das Monitoring auf solche, daraufhin auszurichten, solche überkomplizierten Wege vielleicht zu vereinfachen und schmaler zu gestalten. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen eine Kraftwerkstrategie. Also sprich, wir reizen den Bau von Gaskraftwerken jetzt an. Und andere Länder haben gesagt, nee, wir machen einen Kapazitätsmarkt. In Klammern, die EU-Kommission sagt eigentlich auch, also wenn ihr in gesicherte Leistungen gehen wollt, dann macht das bitte über einen Kapazitätsmarkt und macht das technologieoffen. Also die Großkraftwerke müssen mit der Flexibilität, über die wir vorher gesprochen haben, ein Stück weit gleichberechtigt sein. Zumindest die Chance haben, da mitzuspielen. Wir haben gesagt, ja, Kapazitätsmarkt ist ziemlich kompliziert. Wir machen erstmal ein Schnellboot. Das ist die Kraftwerkstrategie. Und dieses Schnellboot ist dann im Laufe der Jahre gar nicht mehr so schnell gewesen. In der Zwischenzeit haben Länder wie Belgien einen kompletten Kapazitätsmarkt gebaut und umgesetzt. Und wir sind mit unserem Schnellboot unterwegs gewesen, haben eine ausführliche theoretische Kapazitätsmarktdiskussion geführt. Ich war auch Mitglied der Plattform Klimaneutral Stromsystem.
Können Sie uns das ein bisschen einordnen?
Wann war was?
Wann wurde das Schnellboot sozusagen, wann hat man sich dagegen entschieden, einen Kapazitätsmarkt zu machen und erstmal sozusagen?
Man hat sich nie explizit gegen den Kapazitätsmarkt entschieden, man hat sich nur für ein Schnellboot entschieden. Und das dürfte jetzt auch schon über 2 Jahre. 3 Jahre her sein.
Also Ampelzeit.
Ampelzeit, genau. Mhm. Das geht auf die Ampel zurück. Das ist jetzt nichts, was mit Katharina Reiche verbunden wäre oder mit dieser Regierung, sondern man hat sich entschieden, ein Schnellboot zu machen, weil ja die Situation so brennt und der Kapazitätsmarkt würde lange dauern. In Klammern, das Bundeswirtschaftsministerium hat auch noch in der Ampelzeit einen sehr komplizierten Entwurf dann vorgelegt und dann wurde das diskutiert und die Umsetzung wurde in Frage gestellt. Gut, wie dem auch sei, man ist zum Schluss gekommen, man braucht eine schnelle Lösung und dafür das Schnellboot und die EU-Kommission war darüber nicht besonders erfreut, weil nach laut europäischen Vorgaben ja eigentlich der Kapazitätsmarkt das Mittel der Wahl ist, insbesondere Technologieoffenheit das Mittel der Wahl ist. Und dementsprechend ist es auch nicht wirklich überraschend, dass es lange dauert, bis das Schnellboot irgendwo anlegen kann in Brüssel. Mhm. Und das ist das Problem, während wir gesagt haben, okay, wir schnallen uns jetzt einen Hosenträger um und irgendwann ziehen wir uns einen Gürtel an mit dem Kapazitätsmarkt, haben die anderen gleich gesagt, nee, ich nehme direkt den Gürtel, wie zum Beispiel Belgien, und hat das in einer ziemlichen Rekordzeit, muss man sagen, hinbekommen, das aufzustellen. Ja, und wir haben jetzt vielleicht...
Können die Belgier nicht auch zu uns holen? Kann man sich die mal ausleihen?
Ich glaube, die Frage geht jetzt über diesen Podcast hinaus. Belgien ist
auch nur so
ein sehr kompliziertes
Einschub.
Land.
Ich habe ein persönliches Verhältnis zu Belgien, deswegen freue ich mich natürlich, wenn die mal positiv erwähnt werden.
Die sind in dem Zusammenhang positiv erwähnt, zu erwähnen.
Pommes sind auch lecker.
Pommes sind lecker, Bier ist auch gut. Ich bin immer wieder gerne in Brüssel, freue mich da ein Büro zu haben. Aber im Ernst, also das ist gut, was Belgien gemacht hat, auch weil Flexibilität eben entsprechend eingebunden wird. Es sind nicht nur die Großkraftwerke, das Ganze ist ziemlich pragmatisch auf den Weg gebracht worden und deswegen lohnt sich absolut der Blick nach Westen in dem Fall, um dort ein Blueprint auch ein Stück weit zu finden für das, was wir in Deutschland machen sollten.
Bedeutet denn dieser Durchbruch, den es jetzt gab, dass wir jetzt diesen Kapazitätsmarkt aber bekommen? Mit den Gaskraftwerken. Also sind wir immer noch nicht.
Nö,
wir kriegen eine Kraftwerkstrategie.
Okay. Ja. Also wenn das jetzt so kommt, kriegen wir eine Kraftwerkstrategie.
Also ist jetzt unser Ruderboot, kommt langsam in Fahrt.
Nur die Kraftwerkstrategie umfasst eben, zumindest nach laut der Aussage von Katharina Reich, im Moment etwas mehr als 10 Gigawatt, nicht die 20 an, wie sie jetzt sind.
Aber ich würde sagen, das ist gar nicht schlecht, weil die 10 Gigawatt reichen vielleicht sogar schon aus.
Da wären wir dann wieder bei den Überkapazitäten, die viele bei den 20 Gigawatt sehen. Aber ich glaube, das ist wirklich dann ein Thema für einen anderen Podcast.
Das deutsche Ruderboot.
Das Ruderboot, die 10 oder 20 Gigawatt. Aber das ist ja wirklich auch ein positiver Abschluss. Ich freue mich sehr, dass wir vor allem mit einem positiven Bild von Belgien in diesem wunderschönen Podcast mal enden.
Die Flagge hat schöne Farben.
Okay, das auch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Weber.
Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.